Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Heute sprechen wir mit der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet, über Narzissmus. Konkret geht es um die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung hat in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Einerseits, weil diese psychische Störung deutlich zunimmt und andererseits, weil das Bewusstsein dafür wächst. Die Verhaltensweisen von Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, kurz auch NPS genannt, führt zu großem menschlichen Leid und zu destruktiven Fehlentwicklungen in der Familie, am Arbeitsplatz sowie auf gesellschaftlicher Ebene. Gehäuft treffen wir Menschen mit NPS in Führungspositionen, in der Politik, in der Wirtschaft, auf der Bühne, im Gefängnis, bei Film und Fernsehen, auf Internetplattformen, oftmals auch Insassen in Gefängnissen und in öffentlichen Positionen. Und gerade die Angehörigen von Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen landen überdurchschnittlich oft in Beratungsstellen und psychotherapeutischen Praxen. Nicht selten sind sie schwerst psychisch und auch körperlich angeschlagen. Wir wollen heute die Hintergründe dieser Störung erläutern, wie sie erkannt werden kann, wie wir damit umgehen können, wie Angehörige aus ihren seelischen Verletzungen, die diese Störung auslösen kann, herauskommen und sogar daran wachsen können, weil diese Thematik doch sehr viele Menschen betrifft, so sagt mein heutiger Gast Peggy Paquet, die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache. Frau Paquet lebt und arbeitet im Westen Münchens in Germering, wo sie eine Privatpraxis für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache führt. Und noch ein kurzes Wort zur liebevollen Zwiesprache. Das ist eine von ihr entwickelte, man könnte sagen, körperorientierte Gesprächs- und Traumatherapie, die dazu befähigt, auf einfühlsame Weise tief liegende Traumen zu lösen. In der Lebenshilfe ist sie seit 2003 regelmäßig zu Gast und ihre tiefgehenden, immer sehr informativen Vorträge erfreuen sich großer Beliebtheit. Das sehen wir einfach immer an den Klicks, an den Downloads und an den CD-Bestellungen. Und ich freue mich, dass Sie heute unser Studiogast sind. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, grüß Gott, Frau Paquet.
Grüß Gott und guten Morgen, Frau Böhler. Ich freue mich ebenso, wieder da zu sein.
Ja, heute sprechen wir über ein doch eher ernstes Thema. Wir sprechen über Narzissmus. Konkret geht es um die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Überschrieben haben wir die Sendung mit den Worten Narzissmus von gesund bis leiderzeugend erkennen, verstehen, sinnvoller Umgang. Es wird viele Informationen geben. Frau Paquet, Sie haben sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt, verschiedene Standpunkte erforscht, sich auch mit Fachleuten auseinandergesetzt, weil Sie in Ihrer psychotherapeutischen Praxis, wie Sie selber sagen, fast täglich damit zu tun haben.
Ja, so ist es. Mhm. Ja, also es gibt... Es betrifft sehr viele Menschen, die unangenehme, verwirrende und sehr stark belastende Erfahrungen mit Menschen mit NPS-Strukturen gemacht haben oder gerade machen. Und also das zu erkennen wirklich und die eigenen Anteile zu erkennen, da werden wir heute auch noch hinkommen, ist erstmal so die Grundbasis, um aus diesen Strukturen herauszufinden und diese belastenden Situationen zu tragen oder auch herauszukommen. Und deshalb gibt's halt wirklich auch eine Fülle an Informationen, was schon sehr komprimiert ist für die Hörer. Und wir haben ja beide nach Absprache eine weiterführende Informationsliste bei Ihnen hinterlegt, die die Hörer anfordern können zum Lesen, Sehen, Hören.
Genau, auf www.horeb.org, wo Sie auch umfangreiche Liste auch an Internetseiten und so weiter zur Verfügung uns gestellt haben. Also es geht um Narzissmus, so steht's im Monatsprogramm. Wir werden die ganze Zeit jetzt von narzisstischer Persönlichkeitsstörung sprechen, NPS. Was versteht die Psychologie darunter unter NPS? Wie ist das definiert?
Genau, und Sie haben das vorhin ja nochmal so schön anklingen lassen, von bis. Es gibt einen gesunden Narzissmus, den ich lieber gesundes Selbstwertgefühl nenne. Da passt das Wort Narzissmus für mich nicht so ganz von dem, wie ich es verstehe. Weiterhin gibt es stärker ausgeprägte narzisstische Verhaltenszüge, die in unserer Gesellschaft und wie die Gesellschaft sich entwickelt, immer häufiger vorkommen. Auch gerade bei den jungen Leuten. Also wir haben das mit diesen Selfies, mit diesen, weiß gar nicht, wie das heißt, wenn die sich ständig im Internet zeigen mit ihren Fotos und ihr ganzes Leben da ausbreiten. Das sind stärker ausgeprägte narzisstische Verhaltenszüge. Wobei jedoch eine Reflexionsfähigkeit über diese Verhaltensweisen und eine deutliche Empathiefähigkeit vorhanden sind. Das wird auch genannt die verdünnte Form des Narzissmus. Also das werde ich dann später noch näher erläutern. Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung handelt es sich nicht nur um Verhaltenszüge oder ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern explizit um eine psychische Störung. Also innerhalb dessen gibt es auch unterschiedlich starke Ausprägungen und auch im Auftreten im Außen stark voneinander abweichende Subtypen. Aber die NPS ist die krankhafte Form des Narzissmus. Und kleiner Ausflug zur Definition der Persönlichkeitsstörung an sich. Das sind schwere Störungen der Funktionsfähigkeit des Selbst, also der eigenen Identität und der Selbststeuerung. Und des Interpersonalen, das heißt hier der Empathiefähigkeit und der zwischenmenschlichen Nähe. Die affektiven, also übersetzt die emotionalen Funktionen, sind stark beeinträchtigt bei ungestörten kognitiven Funktionen. Also die haben oft eine hohe oder können auch genauso gut eine hohe Intelligenz haben. Und es treten in einem oder mehreren Lebensbereichen pathologische, das heißt krankmachende Persönlichkeitszüge auf. Es können Überschneidungen zu anderen Persönlichkeitsstörungen geben, zur schizoiden, zur paranoiden, zur antisozialen Persönlichkeitsstörung und so weiter. Es wird diskutiert, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung in ihren unterschiedlichen Ausprägungen die Vorstufe von Psychopathie sein kann. Ja, und wir kennen Psychopathie so als die Serienmörder, aber das ist es nicht allein. Also Psychopathie ist ein innerseelisches Erleben. Wir können das auch in den Führungspositionen, ist das verstärkt nachgewiesen worden. Ja,
Psychopathen, weil, Menschen, die so ganz extrem in ihrer eigenen Welt leben.
Ja, und wo einfach die mit nicht mitschwingen emotional, die ganz kalt sind, jetzt mal so ganz grob. Ja. Weil es mit stärker werdender Ausprägung der NPS immer mehr psychopathische Züge gibt. Ja. Um von der NPS zu sprechen, müssen mindestens 5 der folgenden Kriterien vorhanden sein. Also die sind jetzt offizielle Kriterien, die ich zum Schluss nochmal zusammenfasse. Erstens hat ein grandioses Verständnis der eigenen Wichtigkeit. Die übertreiben eigene Leistungen und Talente und erwarten, ohne entsprechende Leistungen als besonders und überlegen anerkannt zu werden. Zweitens, ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, von Schönheit, wird bei Männern und bei Frauen verstärkt, und von einem Idealbild bedingungsloser Liebe. Also sie fordern, dass der Partner, die Partnerin sie bedingungslos liebt, ohne dass sie etwas dafür zurückgeben müssen. Ja, und diese Fantasien, die sind äußerlich nicht unbedingt sichtbar. Zweitens, glaubt von sich besonders und einzigartig zu sein und sucht die Nähe zu hochgestellten Menschen, weil er nur mit diesen verkehren kann. Ja. Viertens, benötigt eine große Menge Bewunderung und Anerkennung. Fünftens, hat ein hohes Anspruchdenken, also hat übertriebene Erwartungen auf eine besonders günstige Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen. Also zum Beispiel, du musst das spüren, dass ich jetzt das brauche. Ja, solche Erwartungen. Sechstens, ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, zieht Nutzen aus anderen, um eigene Ziele zu erreichen. Siebentens, zeigt einen Mangel an Empathie, ist nicht bereit, zum Teil auch nicht fähig, die Gefühle oder Bedürfnisse anderer zu erkennen, anzuerkennen und sich mit ihnen zu identifizieren. Achtens, ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere sei neidisch auf ihn. Neuntens, zeigt arrogante, hochmütige, entwertende Verhaltensweisen oder Ansichten. Zusammengefasst, finde ich super zusammengefasst von Reinhard Haller, die fünf E's. Erstens Egozentrik, zweitens Eigensucht, drittens Empfindlichkeit, viertens Empathiemangel, fünftens Entwertung. Egozentrik, Eigensucht, Empfindlichkeit, Empathiemangel, Entwertung. Das Erleben von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung können wir nicht mit unseren normalen Gefühlswelten vergleichen. Ein völlig anderes Erleben, wie ein anderer Film. Dieser Film läuft auf Grundlage, also auf dem Hintergrund, berechnend zu sein, ja, und dreht sich ausschließlich um die eigenen Bedürfnisse, und jeder menschliche Kontakt wird daraufhin abgeschätzt, ja, ohne dass die anderen es bemerken. Dieses Störungsbild tritt in allen gesellschaftlichen Schichten auf. Experten setzen das Vorkommen in der Gesamtbevölkerung bei 2-3% an, wobei die Dunkelziffer höher liegen dürfte, da Menschen mit NPS sehr selten in der Therapie erscheinen. Die Tendenz ist steigend und Männer sind häufiger betroffen als Frauen.
Und fallen uns denn Menschen, weil diese Eigenschaften oder die Kriterien, die Sie uns aufgezählt haben, die, denke ich, finden wir bei uns persönlich, aber auch bei anderen Menschen. Doch fallen uns Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung, also die nicht nur eine narzisstische Persönlichkeit haben, fallen uns solche Menschen auf? Also woran erkenne ich Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, Frau Paki?
Eine ganz, ganz wichtige Frage, vor allen Dingen Menschen, die das schon mal durchgelebt haben. Also auch mal wirklich wichtig zu verstehen, dass natürlich alle Menschen mehr oder weniger starke narzisstische Züge haben. Aber es geht wirklich um dieses Grunderleben, das werde ich noch beschreiben. Also Menschen mit NPS können, wenn sie wollen, sehr charmant, witzig, anziehend, zugewandt, geistreich, mitunter sogar äußerst charismatisch erscheinen, solange es ihnen nützlich ist, um dazu zu gehören, um anerkannt zu sein, um bewundert zu werden, um Mitgefühl und Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es läuft in den Geschäftsbeziehungen, sie sind sehr charmant, um einen Partner oder eine Partnerin zu gewinnen, um im Freundeskreis eine gute Position einzunehmen, um wo auch immer gut dazustehen, können sie grundsätzlich sympathisch erscheinen. Eine Bekannte hat mir das mal so beschrieben, sie hatte einen Partner mit einer NPS und hat ein Kind von ihm. Und das Kind hatte 18. Geburtstag und sie haben das in den Räumen von dem Vater gefeiert. Und ihre Freundinnen, die ihn auch sehr entwertend kannten, also auch in diesen mit seinen stark narzisstischen Anteilen, die waren auf dieser Feier. Und da waren neue Leute auch und die Freunde der Tochter. Und die haben gesagt, den kennen wir doch gar nicht. Ist das eine andere Person? Ja, weil der so charmant und zugewandt war. Und genau, so Mr. Jekyll and Hyde, so haben sie das beschrieben. Nach außen können sie attraktiv oder hässlich, angeberisch oder bescheiden, faszinierend oder abstoßend wirken. Ja, sehr, sehr starke Pole auch. Solange ihre narzisstischen Bedürfnisse von ihrer Umgebung erfüllt werden, können sie gut gelaunt und gut drauf sein, können sehr freundlich und sogar verliebt schauen, was jedoch sehr schnell umschlagen kann. Das ist auch sehr typisch, das kippt ganz plötzlich. Der Augenausdruck kann dann äußerst kalt, geringschätzig und distanziert werden und jede menschliche Wärme verschwindet daraus. In vielen Fällen werden die verletzenden Verhaltensweisen vorwiegend in nahen Beziehungen ausgelebt, beim Partner, bei den Kindern, bei nahen Familienangehörigen, bei Untergebenen in der Arbeit und in nahen Freundschaften. Den Betroffenen, also die Betroffenen nenne ich hier die Menschen, die unter den Personen mit NPS leiden, wird oftmals nicht geglaubt, was sie erlebt haben. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor, weil sich diese Personen im Außen anders geben. Die Betroffenen sind völlig alleingelassen mit der emotionalen Quälerei und auch dem offenen oder subtilen Terror, den sie erfahren. Um die narzisstische Persönlichkeitsstörung wirklich zu verstehen, muss man sie einerseits von innen her verstehen und sich hineinfühlen. Und andererseits braucht es zum Verständnis selbst eine direkte persönliche Erfahrung, was es mit einem macht, wenn man solch eine Person im direkten nahen, also ganz nahen Umfeld hat. Ich habe viel recherchiert und es ist mir wichtig zu sagen, dass einige Literatur über Narzissten theoretische Beschreibungen bis hin zu philosophischen Ausführungen über dieses Thema sind, ohne es von innen heraus auch nur irgendwie zu erfassen.
Wir sprechen heute in der Lebenshilfe über Narzissmus, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wir greifen das Thema auf, weil unser heutiger Gast sagt, gerade Angehörige und Menschen, die mit Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zusammen sind, leiden besonders darunter und landen in psychotherapeutischen Praxen. Frau Paquet, ja, ich habe jetzt schon rausgehört, dass Narzissten in der Regel stark erfolgsorientiert sind, dass sie das, was sie tun, doppelgesichtig tun, dass sie eher eigensüchtig sind, egozentrisch, zu Rücksichtslosigkeit neigen. Und doch scheint es mir, als ob es da zwei ganz verschiedene Pole und auch unterschiedliche Typen gibt.
Es ist total wichtig, was Sie da ansprechen, weil weil der eine Typ oft nicht erkannt wird und im Verborgenen wirkt und dort Leid auslöst. Zuerst wurde in der Forschung nur die nach außen auffälligste Form dieser Störung berücksichtigt und beschrieben. Der grandiose, erfolgsorientierte, exhibitionistische und rücksichtslose Narzisst. Während eine zweite Form von verdecktem pathologischem Narzissmus, gekennzeichnet durch Verletzlichkeit, Überempfindlichkeit, Misstrauen, Neid und emotionale Instabilität, erst nachfolgend empirisch nachgewiesen wurde. Um die beiden mal zu beschreiben: offene, grandiose und arrogante Narzissten stellen ihre hohe Selbsteinschätzung ganz unverhohlen zur Schau, sind selbstbewusst, nach außen gewandt, extrem leistungs- und ruhmorientiert. Am Anfang finden viele Menschen sie anziehend, da jemand so mit so einer Stärke erscheint. Bei näherem Kennenlernen wird ihre Arroganz, ihre menschliche Kälte, ihre Herrschsucht und Angeberei als immer unangenehmer empfunden. Ja, und das erleben wir auch sehr stark in der Businesswelt. Ein ganz extremes Beispiel ist der Muhammad Ali. Ein Zitat von ihm: Es ist schwer, bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist, wie ich es bin. Verdeckte, empfindliche Narzissten dagegen haben gelernt, ihre Überheblichkeit zu verstecken und die Bewunderung, auf die sie emotional angewiesen sind, auf stillere und mehr indirekte Weise einzufordern. Sie geben sich bescheiden, zugewandt, freundlich, großzügig und sogar altruistisch. Aber all das ausschließlich, um vor anderen gut dazustehen und um die dringend benötigte Anerkennung auf diese Weise zu bekommen. Also Anerkennung stabilisiert ihr Selbstgefühl. Diese verdeckten Narzissten erkennt man oft erst nach einiger Zeit, wenn man näher mit ihnen zu tun hat. Obwohl ihre Empathie und ihr Interesse an anderen Menschen ebenso gering ist wie die der grandiosen Narzissten, können wir sie in führenden Positionen im öffentlichen Dienst, ebenso in karitativen oder religiösen Gemeinschaften finden, wo sie Respekt und Bewunderung einwerben können, ohne durch Arroganz anzuecken. Diese verdeckten Narzissten neigen besonders stark zur Manipulation, zum Einflößen von Verunsicherung und Schuldgefühlen, zu Heimlichkeiten und zur Lüge. Opfer empfindlicher Narzissten, Partner, Familienangehörige und Kollegen, die von einem verdeckten Narzissten emotional missbraucht und verunsichert werden, haben es besonders schwer zu erkennen und auszusprechen, was mit ihnen geschieht. Also Mobbing ist da ein Thema, was damit reinfällt. Es besteht die Meinung, dass sich hinter der positiven, überhöhten Selbstmeinung von Narzissten in Wirklichkeit unbewusst ein äußerst geringes Selbstwertgefühl verbirgt. Dies trifft verstärkt bei den empfindlichen Narzissten zu. Bei den grandiosen Narzissten sehen wir nach außen ein anhaltend stabiles, überhöhtes Selbstwertgefühl. Wobei ich mit Kollegen die These habe, dass bei diesem überhöhten Selbstwertgefühl dieses Minderwertigkeitsgefühl nicht mehr gefühlt wird, dass das schon so weit verdrängt ist. Bei vielen Narzissten schwankt es zwischen Grandiositäts- und Minderwertigkeitsgefühlen hin und her, ja, je nachdem, was im Außen passiert. Das sind nochmal ganz eigene Themen, aber um es anklingen zu lassen, es gibt die verschiedensten Ausprägungen innerhalb der NPS. Ein paar Beispiele. Der Erfolgreiche, der Erfolglose Narzisst, der Empfindliche, der Parasitäre Narzisst, der Kultivierte und Hochgebildete, der Primitive Narzisst, der Exzentrische, der Amoröse, also der sich sehr über den Liebesabenteuer definiert, der fanatische Narzisst, der sozial Angepasste, der chronisch Beleidigte, der perfektionistische Narzisst, der Rücksichtslose, der Entwertende, der Bösartige, genannt maligne Narzisst. Und da gibt es natürlich auch Überschneidungen. Was ich nur hier anschneiden kann, ist ein eigenes umfassendes Thema, ist der weibliche Narzissmus. Also der kann sich genauso ausprägen, wie ich ja das beschreibe. Er ist in der Regel verdeckter, eleganter und manipulativer, und da gibt es eine abhängige und eine unabhängige, sehr stark versteckte Ausprägung auch.
Narzissmus, unser Thema heute, von gesund bis leiderzeugend erkennen, verstehen und über den sinnvollen Umgang mit Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Darum geht's heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Gast ist die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Jetzt haben wir Verhaltensweisen gehört, die kennen wir auch von Menschen, die nicht unter der Persönlichkeitsstörung NPS leiden. Wenn die Ausprägungen so unterschiedlich sind, was sind dann die Kriterien, welche wirklich möchte ich unterstreichen, die Diagnose NPS rechtfertigen, Frau Paquet?
Genau, was ich beschreibe, da gibt es Diagnose-Fragebögen, die das wirklich abfragen können, wenn diese Menschen da ehrlich ankreuzen. Also der Grundkern dieser Persönlichkeitsstörung ist die mangelnde Empathiefähigkeit, ist ein mangelndes Einfühlungsvermögen, eine eingeschränkte Selbstregulation sowie die mangelnde Selbstreflexionsfähigkeit, was vor allem die eigenen narzisstischen Verhaltensweisen betrifft. Also Beispiel, Aussagen wie: eigentlich sind mir Menschen völlig egal. Oder: mein Bedürfnis ist ein Grundrecht und dein Bedürfnis hat kein Recht. Solche Aussagen werden als völlig normal und legitim empfunden und die menschliche Schräglage darin gar nicht gesehen. Die Fähigkeit, die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen oder zu erkennen, ist eingeschränkt. In der verhaltensneurologischen Gehirnforschung wurde nachgewiesen, dass bei Menschen mit NPS bestimmte Gehirnareale, die mit Empathie und Mitgefühl zu tun haben, weniger ausgeprägt und inaktiver sind als bei empathischen Menschen. Ja, man kann natürlich diskutieren, was die Henne und das Ei ist. Ist es hirnorganisch und äußert sich dann im Psychischen, oder ist es durch Traumatisierung, Erziehung entstanden und schlägt sich im Hirnorganischen nieder? Ist nicht geklärt. Noch hinzu kommt ein mangelnder Einfühlungswille. Narzissten könnten sich bis zu einem gewissen Grad in ihr Gegenüber hineinversetzen, was sie häufig nicht wollen, weil ihnen daraus kein Nutzen entsteht. Es gibt eine Studie. Probanden mit NPS wurde ein Film gezeigt, wo eine Frau von einem Mann geschlagen wird. Grundsätzlich wurde keine empathische Reaktion gemessen. Erst nach der Aufforderung, sich direkt in die Frau hinein zu versetzen, gab es empathische Gehirnreaktionen. Ja, so eine Mischung aus nicht wollen und nicht können. Man auch nicht ganz genau, klären kann. Gleichzeitig, und das ist wichtig, haben Sie dabei oft ein hohes analytisches Erkennungsvermögen, vor allem was die Schwächen und empfindsamen Stellen Ihrer Mitmenschen betrifft, die Sie schnell finden und für sich nutzen. Studien zeigten, dass Sie in kürzester Zeit aus einer Gruppe von Menschen diejenigen herausfinden, die emotional am verletzlichsten sind.
Und können dann Narzissten echte Liebe empfinden, Frau Paquet?
Ja.
Also, das scheint ja dann nicht so der Fall zu sein, also echte, tiefe Liebe oder eine Jesusbeziehung aufbauen.
Also wir verstehen ja etwas, was wir wirklich tief im Innersten empfinden, wo es schwingt in uns, sage ich mal, ja, Gefühle schwingen. Und das wird in der Literatur so beschrieben und meine Erfahrung und die meiner Kollegen, dass sie nicht fähig sind zu echter, tiefer Zuneigung, Intimität und Liebe.
Ach so, auch die, die bei Ihnen ankommt, ja dann auch nicht. Nicht nur zum Abgeben, auch was ankommt.
Ja, ja, ja. Also sie fordern bedingungslose Liebe ein und wenn die Partner sich dahin entwickeln, ja, sagen, gibt es dann so Sätze wie, ich bin an so einer Liebe nicht interessiert. Ja, also es geht wirklich um diese Bedürfnisse. Ich will das jetzt und ich benutze ich dazu. Ja, und man sieht es auch, wenn es zu Trennungen kommt, die tauschen die Partner sofort aus. Sofort. Also ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn die narzisstische Zufuhr dort nicht mehr gesichert ist, gibt es eine andere Person. Also ihre Beziehungen bleiben aufgrund dieser Eigensucht, ja, weitgehend oberflächlich und werden unterhalten, soweit sie der Regulation des Selbstwertgefühls und dem persönlichen Gewinn dienen. Partner, Freunde, selbst die eigenen Kinder werden nur für diese eigenen Bedürfnisse benutzt. Und wenn diese nicht mehr nützlich sind, Kritik üben oder für sie bedrohlich werden, weil sie das Spiel durchschauen, wird der Kontakt abgebrochen und sie werden durch andere Menschen ausgetauscht und auch bekämpft. Narzissten weisen bei Gefühlen von Liebe, Traurigkeit, Empathie und Mitgefühl aber auch bei Glück und Freude eine geringe Gefühlstiefe auf. Ebenso ist ihre Fähigkeit zu Schuldbewusstsein und Reue äußerst stark eingeschränkt, wenn sogar nicht vorhanden. Und da hat man, das an einigen Studien, sieht man ja über MRT, welche Gehirnregionen aktiviert werden. Das hat man so weitestgehend nachgewiesen. Narzissten können lernen, einfühlsame Reaktionen vorzutäuschen, das ist auch bedeutsam, das zu wissen. Und haben dann solche Gesten für den Fall, dass sie Nutzen daraus ziehen können, abrufbereit. Sie sind oft wirklich gute Schauspieler. Die gespielten empathischen Reaktionen und Emotionen können vordergründig echt wirken, führen jedoch nicht zu den erwarteten rücksichtsvollen Handlungen. Und empfindsame Menschen spüren das recht gut und die von mir hier schon mal beschriebene mitfühlende Begegnung und auch transparente Kommunikation funktionieren nicht mit Narzissten. Weil da geht es wirklich um Empathie und gegenseitiges, sich die Bedürfnisse zugestehen.
Und wie reagieren Narzissten dann auf Kritik, auf Niederlagen, Zurückweisungen oder Beschämungen oder Demütigungen oder überhaupt in Beziehung, wenn man mit ihnen in Beziehung tritt?
Also da fällt die Maske. Da fällt die ganze Fassade bei Kritik. Es gibt diesen Begriff narzisstische Kränkungswut mit intensiven Wut-, Hass- und Rachegefühlen, also überdurchschnittlich. Also diese narzisstische Kränkungswut ist unangemessen hoch und kann einerseits sehr subtil versteckt auf bösartige Weise, die kann ein paar Tage später kommen oder ein paar Wochen, bis hin zur nackten Vernichtungs- und Zerstörungswut ausgelebt werden. Und das wurde in der Verhaltensneurobiologie nachgewiesen, dass sie große Schwierigkeiten mit so einer emotionalen Selbstregulierung haben. Ja? Wenn der Partner sich trennt, kann es zu erschreckenden Inszenierungen kommen, mit denen sie den ehemaligen Partner in dessen sozialen Umfeld diffamieren, verleumden und bewusst schädigen. Die Partner und Familienangehörigen von Narzissten berichten von gewohnheitsmäßigen Lügen, weil die Täuschung der Umgebung zu den Mitteln gehört, mit denen viele Narzissten auf der einen Seite ihr Selbstwertgefühl erhöhen und andererseits ihre schnelle Bedürfnisbefriedigung rücksichtslos durchsetzen. Narzissten sind Meister der Manipulation und subtilen Abwertung. Sie benutzen manipulative Kommunikationstechniken. Das ist auf der einen Homepage, die ich noch nennen werde, super beschrieben, diese Kommunikationstechniken, die zum Teil sehr subtil und schwer nachweisbar ist. Ja, das ist, wenn man das so liest, ohne Hintergrund, dann denkt man, das ist ein bisschen komisch, aber es trifft meist den verwundbaren Kern der Person. Sie benutzen das perfide, oft versteckte Abwerten ihres Gegenübers, um sich selbst als machtvoller zu erleben. Nach einem Wortgefecht bleibt ihr Gegenüber meistens verwirrt und ausgelaugt zurück. Gegen einen Narzissten kann man keine Diskussion gewinnen. Entschuldigen können sich Narzissten für ihr verletzendes Verhalten nicht, wenn überhaupt, dann mit Pseudoformulierungen, wie zum Beispiel: Es tut mir leid, dass du damit ein Problem hast. Ja, wenn man das da hört, sagt man, hat er sich jetzt entschuldigt oder nicht? Mhm. Ja. Auffällig ist, dass Narzissten ihre verletzenden und bösartigen Verhaltensweisen meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausleben. In der Familie, mit dem Partner oder den Kindern. Oder alleine mit einem Mitarbeiter im Büro. So, dass es nicht nachweisbar ist.
Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, überhaupt dieses Thema jetzt hier in der Lebenshilfe zu bringen und warum wir da auch so ausführlich drüber sprechen.
Ja, weil die Betroffenen alleine dastehen, weil sie erstmal erkennen müssen, was da überhaupt passiert und erkennen, dass sie die Hilfe brauchen,
um daraus zu finden. Und welche Hilfen es gibt und was wir über das Innenleben wissen und wie die Persönlichkeitsstörung auch entstanden ist, darüber wollen wir gleich sprechen. Es geht gleich weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Peggy Paquet und über das Thema Narzissmus, über den narzisstische Persönlichkeitsstörung sprechen wir gleich weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen heute in der Lebenshilfe über einen besonderen Persönlichkeitstypen. Wir sprechen über den Narzissten, über Narzissmus. Wir sprechen konkret über die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die nach der Wahrnehmung meines heutigen Gastes, der Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet, zugenommen hat, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, und dass es zunehmend Menschen sind, die in Beratungen landen und auch in psychotherapeutischen Praxen.
Die Betroffenen, die mit diesen Menschen mit NPS zu tun haben, genau.
Auf jeden Fall eine der besonderen Merkmale und Kriterien der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind die 5 E's, wo man sagen kann, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, sie sind eigensüchtig, egozentrisch, sie sind überdurchschnittlich empfindlich, sie haben einen Empathiemangel, können sich nicht einfühlen in andere Menschen, und wenn sie es tun, lassen sie einen das sofort spüren, und sie neigen zu extremer Entwertung und fühlen sich aber auch selbst sehr entwertet. So haben Sie uns eben erklärt, dass es 2 so Grundtypen gibt von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung: Menschen, die sich ganz, ganz grandios fühlen und grandios darstellen, und andere eher, die sich wieder doch als empfindsam und als eher minderwertig darstellen. Aber es ist nicht wirklich gefühlt, diese Minderwertigkeit, sondern
bei den Grandiosen ist es nicht gefühlt, und die Empfindlichen, und es ist hier kritikempfindlich gemeint primär, die fühlen das schon stärker, diese Minderwertigkeitsgefühle, und meistens wechselt das aber. Grandiositäts- und Minderwertigkeitsempfinden. Und um sich selber einfach besser zu fühlen, stärker zu fühlen, aufzuwerten, entwerten sie andere Personen im hohen Maße und offen oder auch sehr verdeckt.
Und um das jetzt noch besser nachempfinden zu können, lassen Sie uns doch noch über das Innenleben von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sprechen.
Also Menschen mit NPS erleben innerpsychische Isolation, sowie quälende Gefühle von tiefer Leere und Langeweile. Das ist ein wichtiger Unterschied, ja. Während viele Menschen irgendwie sehr traurig sind oder Ängste haben, ist dort das Angstempfinden so und so völlig anders. Und das, was quält, ist die Leere und Langeweile. Und depressive Episoden haben damit zu tun, nicht mit dieser Traurigkeit, die wir bei anderen Depressionen kennen. Und dies erklärt ihre ständige Unzufriedenheit, ihr ständiges Suchen nach mehr Erfolg, nach neuen sexuellen Erlebnissen, nach neuen Reizen, nach neuen größeren Projekten und so weiter. Also zum Beispiel so eine Aussage, das ist doch völlig normal, dass ich in allen Bereichen meines Lebens ständig weitersuche. Ja? Auch erhöht diese Leere und Langeweile ihre Suchtanfälligkeit für Alkohol, Medikamente, Sex, Essen, Drogen, exzessive Arbeit und so weiter. Narzissten haben einen schwachen, ganz verletzlichen und schutzlosen Kern, ganz tief unten. Über diesem Kern liegt eine dicke, harte, große Schicht emotionaler Kälte und Enge. Also da schwingt emotional nichts. Wirklich kalt, hart und dunkel. Über dieser Schicht gibt es eine Menge Energie und Kraft, was die enorme Tatkraft vieler Narzissten erklärt. Aber diese Energie, also diese hohe Lebenspower, beinhaltet gleichzeitig ein hohes Aggressionspotenzial. Also Wut ist die grundlegendste Emotion bei Narzissten. Und Kindern, die ein Elternteil hatten oder haben mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, haben in der Regel eine tief gespeicherte existenzielle Angst vor diesem zerstörerischen, narzisstischen Aggressionspotenzial. Ja, also die reagieren hochempfindlich auf Aggression. Viele Narzissten verüben emotionalen Missbrauch an Personen in ihrem engsten Umfeld, besonders an Partnern und Kindern. Im Mittelpunkt dieses Missbrauchs steht die narzisstische Versorgung oder auch die narzisstische Zufuhr genannt, die sie von ihrer Umgebung einholen und als selbstverständlich einfordern. Sie schaffen es, stets mehr zu bekommen als zu geben. Also narzisstische Menschen ernähren sich einerseits von der Aufmerksamkeit, ja, der Aufmerksamkeit, ich will hier gesehen werden, im Mittelpunkt stehen, Liebe, Unterstützung und Empathie ihrer Mitmenschen und gleichzeitig von dem Gefühl der Überlegenheit. Also wenn sie ihr Gegenüber emotional verletzt haben, kann auch das ein Gefühl von Zufriedenheit und Befriedigung auslösen. Wenn man genau hinschaut, huscht so ein Zug von Befriedigung über ihr Gesicht, was sensible Menschen wahrnehmen, aber oft nicht glauben können, weil das so außerhalb ihres inneren Erlebens ist. Und nicht selten kreieren Menschen mit NPS aus dieser hohen inneren Spannung heraus Konflikte wie aus dem Nichts, ja, wo die Angehörigen gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Die Opfer, die die narzisstische Versorgung sicherstellen sollen, werden kühl nach ihrer vermutlichen Tauglichkeit ausgewählt, umworben und gepflegt, bis sie die narzisstische Versorgung zu liefern beginnen. Manipuliert, damit sie die Versorgung aufrechterhalten und fallen gelassen, sobald sie die Versorgung einstellen. Also diese nackte Beschreibung kommt von Sam Wagnin, der als Ausnahme-Narzisst, sag ich mal, mit einer hohen Selbstreflexionsfähigkeit sich selbst als psychopathischen Narzissten diagnostiziert und zu dem es auch TV-Dokumentationen gibt. Die Betroffenen, die auch als Co-Narzissten bezeichnet werden, können erheblichen seelischen Schaden nehmen und werden weitaus häufiger in der Psychotherapie vorstellig als die Narzissten selbst. Und auch ein Grund für die heutige Sendung ist, dass die Suizidrate, also die Selbsttötungsrate bei den Betroffenen erhöht ist.
Und wenn Sie jetzt sagen Betroffene, dann sind es die Co-Narzissten, also die mit Menschen zusammen sind, viel zusammen sind, Angehörige von Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen.
Also man hat sich da in der Literatur trifft sich das, dass diese Menschen mit den Betroffenen bezeichnet
werden. Ja, jetzt taucht dann schon mal die Frage auf, doch, da möchte ich jetzt doch noch mal nachhaken, was sind denn da die Ursachen für die Entstehung von NPS, einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, Frau Paquet?
Ja, also bei der Frage gibt es mehr offene Fragen als Antworten. Mhm. Ich möchte mal zusammentragen, was man dazu findet. Die empirische Forschung befasst sich mit den Ursachen der NPS erst wenige Jahrzehnte. Mhm. Die Frage, ob Narzissmus angeboren oder anerzogen ist, ist nicht geklärt. Ein Teil der Fachleute sieht die Ursache in der Elternhauserziehung, entweder in einer emotionalen Vernachlässigung und Traumatisierung oder in einer elterlichen Verwöhnung und Überhöhung. Andere Fachleute postulieren eine genetische Disposition und auch hirnorganische Faktoren werden als Ursache diskutiert. Also wie ich vorhin schon sagte, Henne und Ei ist nicht geklärt.
Das gab es zuerst, ne?
Mhm. Von der psychologischen Seite betrachtet, es ist schwer einzuschätzen, ob die NPS-Personen tatsächlich aus schwer traumatisierten Elternhäusern kommen oder nicht, weil mitunter berichten sie von Ereignissen in ihrer Kindheit, die sich in Nachforschungen als nicht wahr entpuppten. Und die Eltern wurden in diesen Studien in den meisten Fällen gar nicht befragt. Weiterhin ist zu beachten, dass narzisstisch gestörte Menschen das Verhalten ihrer Eltern möglicherweise systematisch anders wahrnehmen.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Eltern wurden in dieser Studie in den meisten Fällen gar nicht befragt, dass ich also als Proband meine Eltern gar nicht gefragt habe, wie die Erwartungen.
Also die Narzissten, Menschen mit NPS wurden nach ihren Herkunftserlebnissen gefragt und haben bestimmte Dinge berichtet, unter anderem auch von Traumatisierungen. Es gab so ein paar Nachforschungen in jüngster Zeit, wo herauskam, dass das nicht unbedingt so gewesen ist. Und dabei hat man festgestellt, dass in den letzten Jahrzehnten die Eltern bei diesen Fragen gar nicht gefragt wurden, sondern nur die narzisstischen Kinder. Die Eltern dieser Kinder wurden gar nicht befragt, ob das stimmt, ob diese Ereignisse vorgekommen
sind. Aber von
wem
befragt?
Von den Fachleuten.
Das halt.
Also Menschen mit NPS kriegt sie jetzt nicht so leicht, aber wenn die bereit waren, solche Fragebögen auszufüllen, wurden auch nach ihrer Herkunftsfamilie befragt und haben da bestimmte Angaben
gemacht. Ja, aber dann würde ich sagen, das ist doch gleich Quatsch. Sowas macht man doch gar nicht. Da muss man natürlich, wenn sie solche Angaben machen, von vornherein natürlich die Eltern auch fragen, ob das stimmt. Aber das hat man dann später herausgefunden.
Und das hat man jetzt so deutlich gesehen, dass in der Regel die Eltern nicht befragt wurden, ganz genau. Und dazu kommt, dass man jetzt auch erkannt hat, dass narzisstisch gestörte Menschen das Verhalten ihrer Eltern möglicherweise systematisch anders wahrnehmen und anders deuten als klinisch unauffällige Personen. Was deutlich ist, dass es eine familiäre Häufung gibt, wobei Menschen mit NPS gehäuft ein Elternteil mit dieser Störung hatten, ja, wo man einfach auch die genetische Disposition ins Spiel bringt. Aber auch das ist nicht bei allen so. Und was mir und Kollegen sehr deutlich geworden ist, wenn wir ein narzisstisches Elternteil haben, was mehrere Kinder hat und die Entwicklung dieser Kinder betrachten, dann entwickelt nur ein Teil von diesen Kindern ebenfalls eine NPS. Die anderen Kinder entwickeln gern den Gegenpol. Mhm. Eine überstarke Ausprägung von Gewissen, Schuldbewusstsein und starker Empathiefähigkeit. Also sehr stark konarzistische Strukturen. Und weiterhin ist deutlich, dass diese Kinder, die nicht von NPS betroffen sind, überdurchschnittlich häufig Angststörungen entwickelten. Soweit das in Kürze zusammengefasst zur Entstehung. Also wirklich mehr offene Fragen als Antworten.
Also Ergebnisse aus der Forschung waren das jetzt. Und gibt es denn dann auch Therapien für Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung? Können Angehörige, Menschen, die jetzt auch an den Radios erkennen, ich kenne den einen oder anderen, der hat überreagiert in der Vergangenheit, das ist vielleicht auch ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ich kenne auch jemanden, der extrem eigensüchtig oder egozentrisch ist, empfindlich, aber auf der anderen Seite wenig Mitgefühl, Empathie entwickeln kann oder jemand, der auch stark entwertend ist. Können Angehörige auf eine Veränderung hoffen, Frau Paquet?
Ich glaube, das sprechen Sie sehr aus dem Herzen unserer Hörer. Die NPS gehört zu den am schwersten behandelbaren Störungen. Mhm. Also es gibt keine Therapie, die wirklich an den Ursachen greift. Mhm. Die Erfolge, die in der Therapie erzielt werden, sind in der Regel bescheiden bis gar nicht. Also das über Jahrzehnte bei Fachleuten nachgeschaut, ist eigentlich überall die gleiche Meinung. Dies ist nachvollziehbar durch die eingeschränkte Selbstreflexionsfähigkeit, was die eigenen narzisstischen Verhaltensweisen betrifft. Ja, daraufhin kann man sich das vorstellen, dass das schwierig ist. Und durch das aufgesetzte Selbsterleben von Grandiosität. Genau, zu Ihrer Frage von vorhin. Narzissten kommen selten in die Therapie und in der Regel nur, wenn ihre Depressionen, ihre Suchterkrankungen zu unerträglich werden. Ja, oder wenn im Außen alles zusammenbricht, ja, wenn sie sich verschätzt haben, ja, also die verkalkulieren sich ja auch in ihrem Grandiositätsdenken. Dann aber nicht mit dem Ziel von Selbstreflexion und Selbstveränderung, ja, sondern irgendwie Leid, das Leid soll vermindert werden. Meiner begrenzten Erfahrung damit nach können Erkenntnisschritte noch am ehesten bei einer geringen Ausprägung gegangen werden, wobei auch da nicht selten Rückfälle beobachtet werden, weil der Narzisst doch lieber seine eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle stellt.
Mhm. Auch die Psychologie, so habe ich es jetzt verstanden, hat sich auch herangetastet, hat bei Studien gedacht, das, was ein Narzisst berichtet, entspricht der Wahrheit. Eltern wurden in der Vergangenheit nicht befragt natürlich und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie auch dazu neigen, nicht immer ganz die Wahrheit zu sagen.
Und dann zusammengefasst, ja, ist wirklich nicht leicht zu verstehen, ja.
Ja, und genau, und da könnte man ja jetzt, wenn man über einen narzisstischen Menschen nachdenkt oder über Menschen, die man auch so in seinem Umfeld kennt, kommt man doch leicht zu dem Rückschluss, dass eher Menschen, die wir so als bösartig empfinden, Narzissten sind. Aber jetzt möchte ich die Frage doch andersrum stellen. Sind narzisstische Menschen grundsätzlich bösartige Menschen? Also ich verzettel mich jetzt vielleicht meiner Frage, aber...
Wichtige Frage, ja. Wirklich wichtige Frage und auch komplex, wie das ganze Thema. Grundsätzlich nein, sind sie nicht. Wenn ihre Bedürfnisse gerade erfüllt sind, können sie sogar richtig nett sein. Mhm. Ein bisschen salopp ausgedrückt. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind grundsätzlich keine bösartigen Menschen, aber mit zunehmender, stärkerer Ausprägung steigen die psychopathischen bösartigen Anteile bis hin zur Ausprägung des malignen, also bösartigen Narzissmus. Ja. In der Regel haben sie nicht so vor, nur Böses und Gemeines zu verbreiten. Sie haben einerseits, um jetzt da auch mal was Positives zu berichten, sie haben einerseits oft hohe intellektuelle Fähigkeiten und können auch durch ihren Anerkennungsdrang außergewöhnliche Leistungen vollbringen, ja, in den Management-Etagen. In der Forschung, in der Kunst, im Business, sie können durch ihre hohe Leistungsfähigkeit für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung einen hohen Beitrag leisten. Aber im zwischenmenschlichen Bereich haben sie jedoch große Defizite, die ihnen selbst wenig oder nicht bewusst sind. Und durch ihren Drang, ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten anderer zu erfüllen, können sie bei ihren Mitmenschen viel Leid verursachen und auslösen. Die Mittel für ihre Bedürfnisbefriedigung, Bedürfnis zum Beispiel nach übergroßer Anerkennung, also diese Mittel und deren destruktive Auswirkungen sind ihnen zum Teil nicht bewusst, zum Teil bewusst, aber emotional nicht nachvollziehbar und zum Teil bewusst und werden in Kauf genommen, die destruktiven Auswirkungen. Ja, also man kann sozusagen sagen, dass wenn Narzissten in ihren Fähigkeiten eingesetzt werden oder diese Fähigkeiten leben, dass ihnen einfach sehr auf die Finger geschaut werden muss, welche Mittel sie dabei einsetzen.
Aber sind sie denn dann lenkungsfähig, dass man sie lenken kann?
Es ist jetzt mal eine theoretische Aussage, dass das so ganz gut wäre. Mhm. Ja, nicht, wenn ich Ihre Frage beantworte, aber so würde es Sinn machen. Mhm. Auf Ihre Umwelt üben Sie einen hohen Entwicklungsdruck aus. Also auf die Betroffenen, sage ich mal hier, also die Menschen, die mit Menschen mit NPS zu tun haben, denn Sie treffen bei Ihren Mitmenschen genau in deren emotionalen Wunden. Genau. Was für diese eine Chance ist, ihre eigenen Wunden zu erkennen und zu heilen, und sich dadurch weiterzuentwickeln, wo ich jetzt hier ein neues Thema aufmache für die Betroffenen.
Also Menschen, die mit narzisstischen Eltern aufgewachsen sind oder lange mit narzisstischen Personen lebten, haben Sie eben schon auch angedeutet, entwickeln sogenannte konarzisstische Strukturen. Was verstehen wir genau oder was verstehen Sie darunter?
Genau, ich kann das Thema hier nur anreißen und möchte zumindest die verschiedenen Themen, die das beinhaltet, die wir damit berühren, nennen. Und wie gesagt, da gibt es auf der Liste auch noch Ausführungen dazu für Literatur und Internetseiten und so weiter.
Die wir ins Internet stellen auf horeb.org. Mhm.
Genau, dass wir die Hörer jetzt damit nicht alleine lassen mit den angerissenen Themen. Mhm. Also die Auswirkungen bei Kindern von narzisstischen Müttern oder von narzisstischen Vätern innerhalb der zwei Pole, überfürsorglich kontrollierend und oder vernachlässigend. Zweitens, die Auswirkungen eines narzisstischen Partners oder einer Partnerin oder die Auswirkungen eines narzisstischen Chefs oder narzisstischen Mitarbeiters und weiterer nahe Angehöriger. Jeder kann die Erfahrung machen, sich in einen Menschen mit NPS zu verlieben oder an solch einen Chef oder Freund, Freundin zu geraten und daran zu leiden. Doch Menschen mit einer gesunden, emotionalen, psychischen Basis können sich aus solch einer destruktiven Beziehung schneller herausbewegen. Wer jedoch eine wackelige Basis und frühkindliche Verletzungen hat, kann leidvoll in solch einer narzisstischen Verstrickung, sag ich mal, hängen bleiben. Menschen, also was man oft bemerkt, die ein narzisstisches Elternteil hatten, geraten überdurchschnittlich häufig später an narzisstische Partner oder Chefs. Also da gibt es eine Wiederholung. Für unsere Hörer, auch christliche Menschen, sind anfälliger für narzisstische Manipulation, weil sie hohe christlich-ethische Werte leben, weil sie sehr stark auf ihr Gewissen hören, sich auch häufig schneller schuldig fühlen. Aber diese Werte beinhalten ja auch eine hohe Empathiefähigkeit. Konarzistische Strukturen entstehen, wenn wir in unserer Kindheit emotionalen Mangel, traumatische Erfahrungen und ich nenne es mal ein Verbogensein unseres Selbstempfindens erlitten haben. Wenn unsere Bedürfnisse nicht gesehen und nicht respektiert wurden.
Ein Verbogensein, wie haben Sie es eben gesagt?
Unser Selbstempfinden, so nenne ich es, drückt es für mich aus. Also wenn wir nicht gelernt haben, unseren eigenen Gefühlen trauen zu dürfen und wenn unsere Bedürfnisse nicht gesehen und respektiert wurden. Ja, da ist immer so die Frage, ist das jetzt richtig, was ich mache? Bin ich richtig? Bin ich falsch?
Das sind auch Menschen, mit denen man sehr stark daran arbeiten muss, dass sie Abbild Gottes und ein von Gott geschaffenes Wesen sind. Vielen fällt das oft sehr schwer, das wirklich für sich in Anspruch zu nehmen.
Das betrifft alle Ebenen. Mhm.
Ja.
Alle Ebenen unseres Menschseins, das in der Welt sein.
Ja, und dann entsteht ein übergroßes Selbstschuldbewusstsein.
Ganz genau. Mit einem sich ständig schuldig fühlen, ein sich selbst und den eigenen Gefühlen nicht trauen, ein Grundgefühl von nicht richtig und nicht falsch sein. Ich wiederhole ja wirklich auf allen Ebenen, in meinem menschlichen Du und in meinem transzendenten Du, so drücke ich es mal aus, ist diese Frage, nachdem darf ich so sein, einfach ständig wackelig. Und es gibt natürlich ein großes Bedürfnis nach geliebt und angenommen sein, nach Zugehörigkeit gehalten und geborgen sein. Kleiner Exkurs, ja. Auch Betroffene von narzisstischem Missbrauch, ja, also die Opfer, sage ich mal, haben gewisse narzisstische Anteile. Auch sie sehnen sich nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, ja. Aber, und das ist wichtig hier zu sehen, dies einerseits aufgrund ihrer traumatischen Mangelerfahrungen und andererseits aus einem anderen Kernerleben heraus. Also das Kernerleben ist ja eher der Gegenpol der NPS, ja, was auch nicht so gesund ist. Sie haben eine fast überstarke Empathiefähigkeit und saugen überall die Emotionen der anderen auf. Ein sehr lautes Gewissen, Viktor Frankl sagt so schön, Hyperakustis des Gewissens und ein überstarkes Schuldempfinden sowie, was sehr positiv ist, eine sehr hohe Selbstreflexionsfähigkeit. Aber sie hinterfragen sich ein bisschen zu viel. Die Betroffenen entwickeln innerhalb einer narzisstischen Verstrickung häufig psychische und/oder körperliche Symptome. Ängste, Depressionen, Unruhe, Konzentrationsstörungen, Isolation, Schmerzerkrankungen, Schlaflosigkeit, Autoimmunerkrankungen und vieles mehr. Bis hin zu Selbsttötungsimpulsen, ja, und erhöhter Suizidausführung. Menschen mit konarzistischen Strukturen kommen schnell in eine Abhängigkeit von narzisstischen Menschen. Also die können diese Abhängigkeitsstrukturen wirklich sehr schnell erkennen und für sich nutzen. Wenn diese ihnen, also wenn die Narzissten ihnen am Anfang oder auch von Zeit zu Zeit Anerkennung und Liebe geben, dann ernähren sie sich von diesen, ich sag mal, Brosamen. Also lieber nur die paar Krümel Liebe als gar nichts. Weil im Inneren der Betroffenen die Selbstannahme und das Selbstwertgefühl zu gering ausgebildet sind. Auch wenn das narzisstische Gegenüber sehr verletzende Verhaltensweisen an den Tag legt, wenn konarzistische Menschen unter diesen Verhaltensweisen zutiefst leiden, vielleicht sogar psychisch und körperlich krank werden, kommen sie äußerst schwer aus diesen Abhängigkeitsstrukturen heraus. Ja? Das Loslassen von diesen paar Krümeln kann so schmerzhaft sein, dass sie lieber weiterhin in einer leidvollen Beziehung bleiben. Es wurde nachgewiesen, man höre, dass diese Menschen die gleichen Neurotransmitterveränderungen haben wie Personen beim Entzug von Substanzen, also Drogen.
Ach,
ja. So schmerzhaft diese Erfahrungen auch sind, sie zeigen uns unsere tiefliegenden Wunden, unsere Selbstablehnung, ganz großes Thema, unsere Verlassenheitsängste, unsere Unsicherheit, unser Scham, unsere unterdrückte Wut. Und meiner Überzeugung nach nicht, damit wir endlos daran leiden, sondern damit dies endlich geheilt werden kann.
Also wir sprechen über die narzisstische Persönlichkeitsstörung, wo Sie sagen, es gibt Narzissten, sie wirken auf den ersten Blick gesund, stehen im Beruf, managen ihr Leben, doch ihr Leben ist oft leiderzeugend. Heute haben Sie uns geholfen, diese Störung zu erkennen und zu verstehen und wie wir damit auch umgehen können. Aber es ist jetzt doch, steht doch noch die Frage so zuletzt im Raum, wie kommen Betroffene aus einer narzisstischen Verstrickung heraus oder gibt es Heilungsschritte, Frau Paquet?
Entscheidende Frage, gerade für unsere Hörer, darauf bündeln wir jetzt hin. Dazu braucht es in der Regel neben den Schritten, die wir selbst gehen können, eine kompetente Hilfe, also die sich explizit mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung auskennt. Also das ist das, was ich beobachte, dass sich leider wirklich zu wenige Therapeuten mit der NPS auskennen. Sie erkennen diese nicht. Sie erkennen die Verstrickungen ihrer Patienten darin nicht, was jedoch unbedingt notwendig ist. Also dieses verbogene Selbstempfinden muss wirklich erkannt sein, weil sonst die Schritte drumherum nicht wirklich ausreichend erfolgen. Meiner Meinung nach ist das Erkennen, dass sich bei den Eltern, beim Partner oder Kollegen um eine NPS handelt und das auch Erkennen, meine eigenen konarzistischen Anteile unbedingt notwendig. Die Erfahrungen sind so verrückt, so verwirrend, dass viele sie als Erlösung beschreiben, wenn all das, was sie erleben, nachvollziehbar ist und eine Ursache hat und dass sie damit nicht alleine sind. Also das Erkennen der Strukturen und Dynamiken öffnet die Tür für alle weiteren Heilungsschritte. Und hier der Hinweis auf diese informationsreiche, hilfreiche, unabhängige Internetplattform www.umgang-mit-narzissten.de, umgang-mit-narzissten.de. Genau, und
Heilungsschritte,
genau. Meine,
Sie erkennen erstmal dieser Dynamik, Aufklärung, oder?
Ganz genau, also jetzt so die Schritte, hinschauen. Die ich gehe mit den Betroffenen mal kurz vorzustellen. Erstens das Erkennen, die Aufklärung und das ehrliche Hinschauen. Es gibt Menschen, die wollen da nicht hinschauen. Zweitens, sich Hilfe holen in der Familie, im Freundeskreis, bei einem Fachmann, einer Fachfrau. Drittens, Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, die eigene Opferrolle aufgeben. An dieser Stelle muss geschaut entschieden werden, ob ein weiterer Kontakt zum Narzissten tragbar ist. Ein Arbeitsplatzwechsel ist oft angeraten. Ist der Kontakt zu dem narzisstischen Elternteil noch tragbar? Und vor allem, wenn schwere psychische und körperliche Symptome oder sogar Suizidgedanken vorhanden sind, kann eine räumliche Trennung vom Partner wirklich notwendig sein. Mhm. Denken wir daran, dass wir es beim Narzissten mit einem Menschen zu tun haben, dem es wirklich egal ist, wie es seinem Partner oder seinem Kind geht. Mhm. Viertens, alte und neue emotionale Verletzungen heilen. An dieser Stelle arbeite ich intensiv mit der liebevollen Zivilsprache, die eine sehr tiefgreifende Methode ist, um emotionale Wunden zu heilen und die eigene Basis zu stärken, um in die eigene Kraft zu kommen, wieder Lebensfreude zu entdecken. Also das Unrecht, das einem widerfahren ist, die Wut, die Trauer, die Scham, die Ohnmacht, die Angst, brauchen einen inneren Raum, in dem sie gesehen und gefühlt werden, um heilen zu können. Unter der liebevollen Zwiesprache haben wir zahlreiche Sendungen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb schon gehabt.
Genau, und die sind alle herunterladbar auf unserer Homepage horeb.org im Downloadbereich Lebenshilfe, Leben in Beziehung.
Mhm. Genau. Fünfter Punkt, die eigenen konarzistischen Anteile erkennen und sich hinaus und weiter zu entwickeln. Das Gefühl von Verwirrung ist ein wichtiger Schlüssel, um aus den konarzistischen Strukturen herauszufinden. Unter der Verwirrung liegt viel Angst vor Verlassenwerden, vor Aggression und Bestrafung. Wenn die Verwirrung erkannt und gelöst wird, vertrauen wir uns selbst mehr und sind klar in dem, was wir wollen und nicht wollen. Sechstens, die eigene Selbstannahme, Selbstliebe und das Vertrauen in die eigenen Gefühle und Empfindungen stärken. Sich selbst vergeben, dazu mein Hinweis auf meinen Vortrag hier bei Radio Horeb unter dem Titel Ich fühle mich nicht liebenswert. Heilungswege für die innerseelische Wunde der Selbstablehnung. Siebter Punkt. Den tieferen Sinn hinter der Erfahrung mit dem Narzissten erkennen, sich gegebenenfalls vom Narzissten zu lösen und Frieden zu der Erfahrung und zu dem Narzissten zu finden. Es ist zutiefst heilsam, auf diesem eigenen Heilungsweg den verletzlichen Kern des Narzissten zu erkennen und zu erfühlen. Das heile Wesen unter all den psychisch kranken Strukturen, wie es die Logotherapie nennt. Und dann kann sogar die Liebe bleiben, die wir einmal für diesen Menschen empfunden haben. Achtens, sich nach vorn auszurichten, eigene Lebensziele finden, gesunde Strukturen aufbauen. Mhm. Empfehlenswert ist hier auch das Therapieprogramm Eden, der österreichischen Psychologin Katharina Schuldner.
Das waren jetzt zum Schluss unserer Sendung, wo es um Narzissmus geht, narzisstische Persönlichkeitsstörung, jetzt noch die 8 Schritte der Heilung. Das war jetzt alles sehr kompakt, sehr komplex. Frau Paquet, wir sind am Ende unserer Sendezeit. Wir haben über die narzisstische Persönlichkeitsstörung betroffen. Wie Sie sagen, Frau Paquet, eine Störung, die Sie auch fast täglich in Ihrer Praxis finden, beziehungsweise Angehörige von Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, woran man Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung erkennt und wie wir als Betroffener, als Kollege, Angehöriger, Freund etc. sinnvoll damit umgehen können.
Also ich denke, es geht darum, dass wir sehr stark auf unsere eigenen Anteile schauen, unsere Wunden heilen, dass wir lernen, uns selbst mehr anzunehmen und dadurch aber auch zu einer tieferen Liebesfähigkeit für unsere Mitmenschen, eingeschlossen der Menschen mit NPS, kommen. Also es geht um wirklich eigene Entwicklung und es geht bei dem Thema auch um eine globale Bedeutung. Denn wenn Narzissten in ihrem destruktiven, eigensüchtigen Verhalten erkannt werden, können sie nicht mehr ungehindert agieren und somit weniger Schaden anrichten. Also es geht darum auch, dass Narzissten sich dadurch, dass andere Menschen sie erkennen, in einen Entwicklungsdruck kommen und sich weiterzuentwickeln, weil unsere Gesellschaft braucht wirklich einen Weg aus dem Narzissmus heraus.
Dankeschön Ihnen, liebe Zuhörer, jetzt fürs Zuhören. Danke Ihnen, Frau Paquet, für Ihre Ausführungen. Informationen bekommen Sie, liebe Zuhörer, auf www.horeb.org. Frau Paquet bietet regelmäßig auch Ausbildungskurse an in liebevoller Zwiesprache, wie Sie auch mit Frau Paquet in Verbindung treten können. All das finden Sie auf unserer Homepage. Laden Sie sich die Sendung gerne herunter, hören Sie nochmal nach. Nehmen Sie unseren Podcast-Download in Anspruch. Damit verabschiedet sich von Ihnen Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.